Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
Das sind jetzt 75 Jahre, das ist eine sehr lange Zeit, gerade für die deutsche Geschichte, die ja durch Disruptionen auch gekennzeichnet ist. Und man wird auch insgesamt schon sagen dürfen, dass es in erheblicher Weise auch eine Erfolgsgeschichte dieser Verfassung gewesen ist bis zum heutigen Tag. Deswegen wird es zu Recht gefeiert oder zu Recht die 75 Jahre kommemoriert.
Das Grundgesetz hat Geburtstag, 75 Jahre. Grund zum Gratulieren? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Andreas Wirsching.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
In Tonspur Wissen kümmern wir uns ja einmal in der Woche um aktuelle Forschungsthemen. Und wenn es etwas gibt, das uns entgangen sein sollte, schreiben Sie uns doch bitte. Meine Mail ist tonspur@rheinische-post.de. Und wenn Sie uns ein Like schenken oder 5 Sterne, wäre das klasse. Dankeschön. In diesem Monat wollen wir uns in einem kleinen Schwerpunkt um den 75. Geburtstag der Bundesrepublik kümmern. Das Grundgesetz, die Außenpolitik und natürlich den Zustand der Demokratie beleuchten. Wir fangen an mit dem Grundgesetz und fragen, wie gut ist es wirklich? Was unterscheidet es von den anderen Verfassungen, die Deutschland im 20. Jahrhundert hatte? Und wird es in diesem Mai zu Recht gefeiert? Kann es die Demokratie gegen ihre Feinde schützen? Darüber rede ich jetzt mit Andreas Wirsching, dem Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München, der an der Ludwig-Maximilians-Universität in München neueste Geschichte lehrt. Hallo, Herr Wirsching.
Guten Tag, Frau Weidenfeld.
Herr Wirsching, wir wollen über das Grundgesetz reden, das in diesen Tagen 75 Jahre alt wird. Warum wird es so gefeiert?
Na, das Grundgesetz ist natürlich die Verfassung Deutschlands, der deutschen Nachkriegsdemokratie, auch wenn man anfangs das zu Beginn der Bundesrepublik so nicht nennen wollte, aus deutschlandpolitischen Gründen. Aber es ist innerhalb der deutschen Verfassungsgeschichte ein ganz wesentlicher Markstein. Es ist nebenbei gesagt auch diejenige Verfassung, die in demokratischen Verhältnissen am längsten andauert. Das sind jetzt 75 Jahre, das ist eine sehr lange Zeit, gerade für die deutsche Geschichte, die ja durch Disruptionen auch gekennzeichnet ist. Und man wird auch insgesamt schon sagen dürfen, dass es in erheblicher Weise auch eine Erfolgsgeschichte dieser Verfassung gewesen ist bis zum heutigen Tag. Deswegen wird es zu Recht gefeiert oder zu Recht die 75 Jahre kommemoriert.
Über die Inhalte reden wir gleich noch. Was war das denn für ein Prozess, Deutschland hatte vor 75 Jahren, wenn man sich versucht zu erinnern oder die Geschichtsbücher liest, den Krieg verloren? Es war gar nicht so sicher, wer eigentlich eine Verfassung für Deutschland und vor allem für welches Deutschland neu erlassen werden würde. Wie war das?
Zunächst mal sind es die deutschen Länder, die sich ja sowieso neu konstituieren, die sich Verfassungen geben können unter der Prärogative der Alliierten, der Besatzungsmächte in Westdeutschland, aber selbstverständlich auch in der sowjetischen Besatzungszone. Also die Länderverfassungen sind älter, meistens von 1946, sodass man sagen kann, die demokratische Wiedergründung der deutschen Länder nach 1945 funktioniert über diese Schiene. Das heißt, das Grundgesetz kann erst dann in Aktion treten oder gefasst werden, als die Westalliierten bereit sind, einen westdeutschen Teilstaat ins Leben zu rufen. Das passiert in mehreren Etappen seit 1946-47 über die B-Zone, später auch unter Einschluss Frankreichs die sogenannte Tri-Zone. Und das ist dann schon im Grunde die Vorform eines solchen westdeutschen Teilstaates. Und dann haben die Westalliierten bestimmte Vorstellungen, wie ein solches Teilstaatsgebilde aussehen könnte, also welche verfassungsrechtlichen Konditionen daran geknüpft werden. Und das sind die berühmten Frankfurter Dokumente von 1948, wo so einige Grundlinien festgehalten werden. Es gibt dann einen Dissens, der betrifft die Finanzverfassung, insbesondere weil die Westalliierten eigentlich eine schwache Zentralgewalt haben wollten und ein sehr stark föderales Deutschland wieder erstehen lassen wollten. Und dem haben sich dann anfangs auch die Ministerpräsidenten, die Verhandlungspartner der Alliierten waren, doch stark widersetzt, weil man natürlich schon gesagt hat, dieser Teilstaat muss auch handlungsfähig sein, er muss sozusagen gut ausgestattet sein, auch als Zentralgewalt. Und dem haben dann später die Westalliierten auch zugestimmt. Das ist also eine Diskussion, die bis in die Verhandlungen des Parlamentarischen Rates eingehen.
Also wir haben zuerst mal den verlorenen Krieg. Deutschland kapituliert im Mai 1945. Danach haben wir die Besatzungsmächte, die sozusagen die Gewalt und die Staatsgewalt in Deutschland ausüben. Das sind 4 Stück, die 3 Westalliierten, USA, Frankreich und England, und die Nicht-Westalliierten oder die Sowjetunion als Einzelstaat sozusagen. Es gibt also zuerst das Besatzungsstatut als Verfassung dieses nicht frei regierten Landes. Dann gibt es die Länder mit den Länderministerpräsidenten, die so anfangen, sowas wie Staatlichkeit, auch wieder eigene Staatlichkeit zu entwickeln. Und dann gibt es eben diesen verfassungsgebenden Prozess, das Grundgesetz. Und Sie haben die Frankfurter Dokumente genannt. Das sind die, die die Alliierten den Deutschen überreichen. Und was machen die Deutschen damit?
Ja, sie fangen sofort an zu verhandeln, 1948 im Sommer. Und das ist dann der Ausgangspunkt für den inzwischen doch, glaube ich, ziemlich bekannten Verfassungskonvent auf dem Herrenchiemsee, wo Länderdeputierte, Länderdelegierte und Fachleute zusammengerufen werden, um einen Verfassungsentwurf für diesen Teilstaat zu machen, im Herbst 1948.
Und warum brauchen die dann bis Mai 1949, bis es fertig ist?
Na, der Herrenchiemseer Verfassungskonvent war ziemlich schnell fertig. Die haben 14 Tage oder so ungefähr getagt. Und haben tatsächlich in dieser kurzen Zeit, wenn man so will, die Blaupause für das Grundgesetz geschaffen. Wenn Sie die beiden Texte vergleichen, sehen Sie auch, dass da das allermeiste eigentlich eingegangen ist ins Grundgesetz. Und dann kommt natürlich der Prozess, der dann zur Konstituierung des Parlamentarischen Rates führt, der ja auch nicht verfassunggebende Nationalversammlung heißen soll, weil es eben nur ein Teilstaat ist. Deswegen Parlamentarischer Rat. Und der geht dann natürlich alles nochmal systematisch durch. Das dauert länger, aber immerhin im Mai 1949 steht dann das Grundgesetz. Also ich würde sagen, so lange hat das gar nicht gedauert eigentlich.
Alles klar. Und das Grundgesetz war aber eben, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, es war da, bevor es eine Bundesregierung, einen Bundespräsidenten gab. Das war sozusagen der erste Schritt zur Staatsgründung, die wir ja dann im Laufe des Jahres noch in weiteren Anlässen feiern werden und feiern können. Sie haben eben gesagt, Grundgesetz heißt das aus deutschlandpolitischen Gründen. Was sind die deutschlandpolitischen Gründe?
Die deutschlandpolitischen Gründe sind darin gelegen, dass es sich von Anfang an, das war völlig klar, um einen Teilstaat, einen westlichen Teilstaat handeln würde, der eben, also man muss ja so sagen, die Gründung der Bundesrepublik ist ja ein Ergebnis des Prozesses, dass die 4 Mächte nicht zusammenkommen, eine gesamtdeutsche Lösung zu finden. Und deswegen beschließen ja auch die westlichen Alliierten, diese Teilstaatsgründung zu ermöglichen. Also das war von vornherein klar, und das war natürlich für die Akteure damals schmerzhaft. Es gab auch Gegner davon. Man wollte die deutsche Teilung nun nicht unbedingt vertiefen und befestigen. Und deswegen hat man gesagt, das ist jetzt keine Verfassung, die sozusagen das gesamte deutsche Volk sich gibt, sondern es ist ein Grundgesetz für diesen westlichen Teilstaat. Das ist eine semantische Überlegung. Und da muss man natürlich noch sagen, viele Materien sind in dem ersten Grundgesetz auch nicht geregelt gewesen. Also am berühmtesten ist die sogenannte Notstandsgesetzgebung, weil das natürlich alliiertes Vorrecht war. Und Sie haben vorhin das Verfassungsstatut erwähnt. Das bleibt ja auch in Kraft bis 1955. Erst dann wird mit dem Deutschlandvertrag die Bundesrepublik teilsouverän und kann sich dann theoretisch auch ein Notstandsrecht geben, was dann aber aus bekannten Gründen erst 1968 erfolgt. Also das ist noch ein Notbau, wie Carlo Schmid das formuliert hat, dieses Grundgesetz, und hat noch keinen Charakter einer vollgültigen Verfassung.
Was ist mit der DDR, also der sowjetischen Besatzungszone, dem, was übrig geblieben ist, nachdem auf der westlichen Seite der Staatsgründungsprozess angefangen wird und in Dynamik kommt?
Die DDR-Gründung vom Oktober 1949 ist im Grunde eine Reaktion auf die westdeutsche Teilstaatsgründung. Und es passiert dann eben damit das, was viele auch schmerzlich beobachtet haben, dass die deutsche Teilung sich staatlich verfestigt. Und dann gibt es auch tatsächlich die erste DDR-Verfassung, die ja bekanntlich auch noch von einem gesamtdeutschen Volk, wenn man so will, einer Nation ausgeht. Das ist dann später in der zweiten Verfassung getilgt worden. Und es ist eine sozialistische Verfassung, die sich historisch legitimiert, die die Arbeiterklasse gleichsam als die treibende Kraft der Geschichte ansieht, die jetzt im Rahmen der DDR-Verfassung und der DDR-Geschichte vervollkommnet wird. Und damit ist natürlich der Weg auseinander, auch auf staatlicher Seite vorgezeichnet. Und das ist dann die Situation der 50er Jahre schon.
In welcher Rolle hat denn eigentlich die Vorgängerverfassung gespielt? Es gab ja die Weimarer Reichsverfassung, also die Weimarer Republik, die nicht sehr lange gelebt hat, von 1919 bis 1933. Die hatte eine sehr fortschrittliche Verfassung, die aber dann jedenfalls in der bundesdeutschen Verfassungsdiskussion, ich glaube auch in der ostdeutschen Verfassungsdiskussion, immer stark kritisiert worden ist als eine, die am Ende Hitler möglich gemacht habe.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Man wird vielleicht vorweg sagen können, dass dieses Verantwortlichmachen der Weimarer Reichsverfassung für das Scheitern der Weimarer Republik heute nicht mehr so dem Stand der Forschung entspricht. Das ist ein älteres Thema, ist in den 70er, schon in den 60er, 70er und noch 80er Jahren sehr intensiv diskutiert worden. Man sieht es heute etwas gelassener gleichsam. Trotzdem ist es völlig außer Frage, dass das Grundgesetz in Kernbereichen des Organisationsstatutes eine Anti-Weimar-Verfassung war. Und der Hauptaspekt des Ganzen ist, dass der Bundestag als parlamentarische Vertretungskörperschaft nicht aus der Verantwortung gelassen wird. Es gibt keine konkurrierenden Quellen demokratischer Legitimation. In Weimar war das der Reichspräsident. Und manchmal vielleicht in der Bedeutung überschätzt die Möglichkeit des Plebiszits, also eines Volksbegehrens oder eines Volksentscheides auf nationaler Ebene. Also es gibt im Grunde drei Quellen der demokratischen Legitimation. Und das war am Ende der Weimarer Republik spätestens ab 1930 und dann vollständig ab 1932 dysfunktional, weil sich praktisch um den Reichspräsidenten so eine Art Diktaturgewalt zu etablieren drohte. Aber mit demokratischer Legitimation, weil der Reichspräsident eben direkt gewählt worden war vom Volk. Und der hat eben auch über viel mehr Vorrechte verfügt, als es der Bundespräsident hat. Also insofern gibt es da eine ganz klare Absetzung von der Weimarer Reichsverfassung. Aber man würde heute sagen, auch die Weimarer Reichsverfassung gehört zur demokratischen Tradition der Deutschen, die natürlich auch viel älter ist als das Grundgesetz, die ins 19. Jahrhundert mindestens zurückreicht. Und von daher hat sie heute einen, ich sag mal, würdigeren Platz erhalten, als es noch vor 30, 40 Jahren der Fall war.
Dann lassen Sie uns doch mal auf das Grundgesetz schauen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie es zustande gekommen ist. Welche Bedeutung hatte das Grundgesetz denn für die Entwicklung der Bundesrepublik, die ja dann im September 1949 gegründet worden ist, und für ihre Identität?
Ich würde zunächst mal sagen, dass das Grundgesetz erstaunlicher oder vielleicht sogar überraschenderweise für viele den Rahmen abgegeben hat für eine Stabilisierung der Demokratie. Das war Anfang der 50er Jahre natürlich noch gar nicht so klar, ob Bonn tatsächlich nicht doch auch Weimar werden sollte, wie man ja so schön gesagt hat, Fritz Allemann, Bonn ist nicht Weimar. Also insofern hat dieses Organisationsstatut mit der strikt parlamentarischen Demokratie, der repräsentativen Demokratie, doch mindestens für die alte Bundesrepublik sehr gut funktioniert und hat Stabilität verbürgt. Das ist ein wesentliches Merkmal. Dann stehen aber natürlich die frühen Jahre der Bundesrepublik unter dem der Notwendigkeit, das Recht insgesamt gleichsam zu konstitutionalisieren. Das Grundgesetz, zum Beispiel nehmen Sie die Gleichstellung von Männern und Frauen, hat ja auch universalrechtliche Sätze aufgestellt, die dem Privatrecht, dem Familienrecht und so weiter noch gar nicht unbedingt entsprochen haben. Also das Gleichstellungsgesetz etwa, wo die Gleichstellung von Männern und Frauen dann auch wirklich operativ auch angefangen wird durchzusetzen, ist eben von 1957 erst und knüpft natürlich an den Grundrechtsartikel im Grundgesetz. Also das ist ein längerfristiger Prozess und die Deutschen mussten sich erst daran gewöhnen, die Individualität und auch die Pluralität von Meinungen, von Strömungen und so weiter, die einer modernen Demokratie eben innewohnen, zu akzeptieren und gleichsam zu lernen. Und das passiert über diese Konstitutionalisierung des Grundgesetzes. Das ist ein wichtiger Prozess, der in 50er, teilweise auch in 60er Jahren abgelaufen ist. Und da kommen die entsprechenden Ergänzungen. Also zum Beispiel die Wehrverfassung ist nicht drin in der Originalversion des Grundgesetzes, aus bekannten Gründen. Die Wiederbewaffnung kommt erst später. Die Notstandsgesetzung ist nicht drin. Und dann
weil beide Punkte erst 1955 mit der vollständigen Souveränität der Bundesrepublik bis auf die Frage der Wiedervereinigung erst möglich wurden. Also sowohl der Notstand als auch die Gründung der Bundeswehr.
Genau, das war alliiertes Vorbehaltsrecht sozusagen.
Wenn man jetzt nochmal genau hinschaut, dann sieht man ja, dass es im Grundgesetz ein paar Paragraphen gibt, ein paar Artikel gibt, die sozusagen gegen Veränderungen immunisiert worden sind, und zwar von Anfang an. Warum hat man das gemacht? War das auch nochmal ein Reflex auf die Weimarer Reichsverfassung, oder hat man einfach nur den Deutschen, oder haben die sich selbst misstraut, dass sie gesagt haben, manche Sachen sollen einfach nicht abgeschafft werden dürfen?
Naja, die sogenannte Ewigkeitsklausel, also das hängt miteinander zusammen. Also man weiß zum Beispiel von Adenauer, dass der durchaus ein nicht ganz unerhebliches Misstrauen gegen die, ich sag mal, Demokratiefähigkeit der Deutschen auch gehegt hat. Und dahinter stand natürlich die Erfahrung, dass eine Demokratie, die auch in der Verfassung total demokratisch war, wie die Weimarer Republik, an ihren Feinden gleichsam zugrunde gehen kann, dass sie bekämpft werden kann und ausgehebelt werden kann. Und das wollte man natürlich für die zweite Demokratiegründung vermeiden. Wie überhaupt die tragenden Kräfte, auch im Parlamentarischen Rat, sind die Demokraten der Weimarer Republik. Die sogenannte Weimarer Koalition hatte so ihre zweite Chance. Und dem hat man versucht vorzubeugen, indem man gesagt hat, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und was damit zusammenhängt, ist unverhandelbar. Die muss sozusagen ewig in Anführungszeichen bleiben, weil sie nicht mehr in Frage gestellt werden kann. Das ist natürlich, dass eine etwas abstrakte Herangehensweise ist heute klarer denn je, aber es ist die Message sozusagen der Demokraten der ersten Stunde der Bundesrepublik.
Ja, was ganz merkwürdig ist, ist ja auch diese Regelung, dass die Gewaltenteilung, also die Teilung der Staatsgewalt in das Parlament, den Souveränen, das Volk und dann eben die Gerichte und die Exekutive, also die ausführende Gewalt, Bundesregierung, Landesregierung, Polizei und Ähnliches, dass die so wahnsinnig stark gemacht wird im Grundgesetz. Die wird so stark gemacht, dass da drin steht, also wird die Gewaltenteilung angegriffen, dann hat das ganze deutsche Volk das Recht zum Widerstand. Also das ist so ein bisschen, klingt so ein bisschen revolutionär. Warum ist das so stark? Das ist der Artikel 20 Grundgesetz.
Also es heißt, glaube ich, Widerstand, ein Recht zum Widerstand besteht, wenn Abhilfe auf andere Art und Weise nicht möglich ist. Damit ist natürlich schon impliziert, dass zunächst mal auch das ganze Spektrum demokratischer Möglichkeiten, also auch nicht gewaltsamer Möglichkeiten, ausgeschöpft sein muss, bevor so etwas wie ein Widerstandsrecht tatsächlich greifen kann. Das muss man, glaube ich, dazu sagen, weil ja manchmal so in den Alterskonflikten für meine Begriffe etwas schnell von einem möglichen Widerstandsrecht die Rede ist. Und was jetzt die Gewaltenteilung betrifft, das gehört natürlich eigentlich zu jeder modernen Demokratie, die eine solche sein will, dazu, dass wir bestimmte Teilungen, vor allem zwischen Justizverwaltung, das ist ein altes aufklärerisches Prinzip, Justizverwaltung, Gesetzgebung und eben Exekutivgewalt, also etwa Polizei, Militär und so weiter haben. Das ist essentiell, und da ist natürlich auch die Erfahrung der NS-Zeit und der späten Weimarer Republik im Rücken, wo das eben zerstört worden ist, ne, und hinterher alles in der Hand eines Führers gewesen ist, in Anführungszeichen. Dieser Widerstandsartikel kommt dadurch da rein, dass man sagt, also wenn alles andere nicht hilft, dann muss auch die Möglichkeit des Widerstands gegeben sein, was ja für die NS-Zeit ein schwieriges Thema war, weil ja nicht ganz wenige, etwa auch die große Teile der Kirchen, insbesondere auch der katholischen Kirche oder auch des Militärs, gesagt haben, sie können das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, einer legalen oder auch möglicherweise legitimen Obrigkeit Widerstand zu leisten. Und diese Lehre, wenn man so will, die steckt dahinter diesem Artikel.
Und man muss sagen, in der DDR-Verfassung gab es eben diese Gewaltenteilung nicht. Da gab es die Gewalteneinheit. Das ist am Ende dieser Satz, die Partei, die hat immer recht. Also eben Regierung, Gerichte, Exekutive, Judikative, alles ist in der Hand der Partei. Jetzt gucken wir auf die Frage des Parlaments. Warum ist in Deutschland das Parlament so wahnsinnig stark? Sie haben ja eben schon gesagt, warum der Präsident, der Reichspräsident, der Bundespräsident so schwach ist, weil eben der Vorgänger Hindenburg doch am Ende den Weg für Hitler freigemacht hat. Der Bundespräsident ist schwach, aber warum ist das Parlament so stark?
Man hat das ist nun wirklich eine Weimarer Lehre. Man hat aus dem Ende der Weimarer Republik die Lehre gezogen, dass die parlamentarische Repräsentationskörperschaft einfach einerseits die Stärke, aber auch die Verantwortung braucht, um auch Krisen bewältigen zu können. Und also man kann es mal ganz illustrativ sagen, wenn man es vergleicht, in der Weimarer Republik konnte der Reichspräsident den Reichstag auflösen mit einer einfachen Ordre, die dann gegengezeichnet werden musste vom Reichskanzler. Das ist der Artikel 25 Weimarer Reichsverfassung. Und das geht eben in der Bundesrepublik nicht. Der Bundestag hat ja sogar auch gar kein Selbstauflösungsrecht. Er kann sich gar nicht selber auflösen. Es gibt inzwischen die Möglichkeit, über Artikel 68 so einer falschen Vertrauensfrage, wie man das genannt hat, sowas Ähnliches herzustellen. Das ist auch zweimal gemacht worden in der Geschichte der Bundesrepublik 1982 und 2005. Aber das hat sich eher so eingeschlichen. Also grundsätzlich ist der Wille der Verfassungsväter und Mütter, dieses Parlament nicht aus der Verantwortung zu entlassen, ihm aber umgekehrt auch alle Möglichkeiten zu geben, tatsächlich eine regierungstragende Mehrheit, die dann demokratisch regiert, auch zu schaffen. Das ist, kurz gesagt, ist das der Raison d'être.
Und am Ende ist es eben auch ein unglaublich langsames politisches Verfahren, was da etabliert worden ist, damit eben nicht aus spontanen Augenblicksanwandlungen irgendetwas in Gefahr gebracht wird, was nicht in Gefahr gebracht werden sollte.
Komplexität und Langsamkeit gehören manchmal zur Demokratie. Ja.
Und manchmal ist es eben auch gar nicht so schlecht. Lassen Sie uns auf die Verfassungsrealität gucken. Das Grundgesetz ist ja, so erleben wir das im Moment auch, es wird auf einen Sockel gestellt, man feiert es, man findet, das ist eben schon auch die beste aller denkbaren Verfassungen, die Deutschland hätte haben können. Aber es war nicht immer so und es ist auch nicht in allen Zeiten so. Wir haben in den 60er Jahren gibt es Leute, die Verfassung kritisieren und sagen, das ist ein reaktionäres Verfassungswesen, das gar nicht mehr unserer modernen Zeit und vor allem auch nicht linken sozialdemokratischen Anforderungen genügt. Und dann haben wir 1990 die große Verfassungsdebatte, als es um die Frage geht, muss nicht jetzt das Grundgesetz abgelöst werden durch eine gesamtdeutsche Verfassung. Lassen Sie uns mit 68 kurz anfangen und dann gucken wir noch mal ein bisschen ausführlicher auf die Frage von 1990.
Also die 1960er Jahre waren eindeutig gekennzeichnet von einer Krise des Repräsentationsprinzips. Es ist kein Zufall, dass damals auch so rätedemokratische Vorstellungen eine wichtige Rolle gespielt haben als Gegenmodell zum Parlamentarismus.
Weil die Große Koalition praktisch innerhalb des Bundestags keine Opposition mehr hatte. Das war in der Mitte der 60er Jahre.
So ist es, von 1966 bis 1969, wobei man vielleicht dazu sagen muss, das fängt nicht unbedingt 1966 an. Also dieses Rumoren, dass es eine, wie manche es auch genannt haben, eine Restauration der Verhältnisse der obrigkeitsstaatlichen Verhältnisse von 1933 etwa sein könnte, das ist schon deutlich erkennbar vor 1966. Also es gibt ein großes Unbehagen an einer technokratisch und damit auch verbunden, heute würde man sagen, vielleicht als alternativlos verstehenden Politik, die repräsentativ legitimiert ist und dass das eben nicht ausreicht, dass es andere partizipatorische Elemente braucht. Und das ist in Zeiten der Großen Koalition natürlich dann hochgepoppt. Und dann gibt es die APO, es gibt die Studentenbewegung und auch jede Menge Theoretiker. Peter von Oertzen wäre zum Beispiel so einer aus der Sozialdemokratie, die dann auch aus der historischen Anschauung andere Modelle entwickelt haben. Und das ist auch ein europäischer Prozess, muss man auch sagen. Auch sogar auch transatlantischer, wenn wir in den USA 1968 denken. Also das ist in der Tat eine Krise des repräsentativen Gedankens, ja.
Der dann irgendwann sich geheilt wird dadurch, dass sich die Gesellschaften dann eben doch unter diesen Verfassungen auch modernisieren und eben möglicherweise die Verfassung dann doch auch flexibler ist, als man vorher gedacht hat. Aber 1990 ist es anders. 1990 gibt es den Auftrag, der steht im Grundgesetz, dass das deutsche Volk sich im Fall der Wiedervereinigung dann eine Verfassung gibt und das hat man nicht gemacht.
Ja, nach Artikel 146, der jetzt heute so nicht mehr existiert, das ist auf einer bestimmten Beobachtungsebene ist es völlig richtig. Es gibt zwar eine Verfassungsdiskussion, aber es gibt dann die gemeinsame Verfassungskommission Bund und Länder von 1992, das Grundgesetz gewissermaßen prüfen soll und eine Art Vision eventuell auch vorschlagen soll. Das krankte aber, wenn man so will, von vornherein daran, dass die Mehrheitsüberlegungen innerhalb dieser gemeinsamen Verfassungskommission den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag angeglichen waren und dass die Empfehlungen nur machen konnte mit einer Zweidrittelmehrheit, also wie im Bundestag sozusagen auch bei verfassungsändernden Mehrheiten. Und das war natürlich klar, da gab es eine klare, also eine deutliche Mehrheit von Union und FDP, die Regierungskoalition, die so dass diese Kommission von vornherein nicht über Diskussion eigentlich wirklich hinausgekommen ist. Und das hat sich ja auch niedergeschlagen in entsprechenden Dokumenten. Das Argument war damals, dieser ganze Wiedervereinigungsprozess ist so komplex, dass wir uns so eine offene Verfassungsdiskussion eigentlich nicht wirklich leisten können. Im Gegenteil, man muss jetzt sehen, dass man die Dinge auch schnell regelt, den Rechtsstaat auch etabliert, die Demokratie etabliert in den damals neuen Bundesländern und dass sich das Grundgesetz ja auch bewährt habe. Also ich persönlich finde dieses Argument nicht so ganz falsch. Trotzdem ist es richtig, dass der Beitritt der neuen Bundesländer unter dem Artikel 23, dem alten Artikel 23 Grundgesetz, natürlich zumindest so interpretierbar waren, als ob da etwas ohne den basisdemokratischen Willen der ostdeutschen Bevölkerung stattgefunden hätte. Das ist bis heute ein wichtiges Argument. Die Frage ist halt, welcher Art solche Verfassungsinhalte hätten sein sollen. Also es ist sehr viel die Rede gewesen, aber das war das meiste, was diskutiert worden ist, plebiszitäre Elemente auf Bundesebene. Das sieht man heute mit guten Gründen anders, aus bekannten Gründen. Was ist sozusagen Volkes Stimme, die ist wandelbar und ist auch nicht immer so ganz ungefährlich. Aber das war damals das große Thema. Und dann diese Themen wie Recht, also soziale Rechte, ja, Recht auf Wohnen, Recht auf Arbeit, alles das, was im Grundgesetz nicht steht, im Grundrechtsteil, weil das natürlich Versprechungen sind, die dann hinterher auch nicht unbedingt umgesetzt werden können. Also ein Grundrechtskatalog, wie das etwa die Weimarer Reichsverfassung hatte, der also sehr ausufernd ist, der ist in der praktischen Politik dann auch schwer handhabbar. Und man muss ja auch sehen, wir sehen auch heute, also Stichwort Schuldenbremse, wie problematisch das sein kann, wenn zu viele eigentlich politisch zu entscheidende Materien im Grundgesetz universal gewissermaßen festgeschrieben sind. Und davon wollte man damals, wie ich finde, mit ganz guten Gründen absehen.
Man hätte natürlich, oder andersrum, das Grundgesetz ist ja reich an Regeln, die eben noch nicht vollständig eingelöst sind und die Gleichstellung gehört dazu. Man hätte ja jetzt sagen können, dann, wenn die Normen so unbestimmt sind und eben auch so verhandelbar, so weich, dann hätte es ja nichts geschadet, eben zumindest das Signal zu geben, dass man eine gemeinsame Verfassung gerne haben möchte.
Also das ist ein Argument, dem ist auch schwer zu widersprechen. Es wäre für die Ost-West-Kommunikation von Vorteil gewesen. Das würde ich auch sagen, wenn man ein vielleicht leicht modifiziertes Grundgesetz dann zur Volksabstimmung gestellt hätte. Ich glaube, dass man da auch zu viel Angst hatte vor dem Stimmbürger und der Stimmbürgerin. Denn es war ja auch nicht so, dass jetzt die ostdeutschen Bürgerrechtler jetzt irgendwie was ganz anderes machen wollten. Also das Grundgesetz war ja schon der Leuchtturm gewissermaßen. Und da würde man mindestens ex post sagen, und damals haben es auch schon viele gesagt, dass es kommunikativ, symbolisch, kulturell vielleicht ein starkes Signal hätte sein können für einen gesamtdeutschen Verfassungswillen. Das ist in der Form ausgeblieben, aus den auch benennbaren Gründen.
Ja. Sie sagen, 1990 hätte man vielleicht zuversichtlicher sein können, was die Verfassungstreue der gemeinsamen Bürger beider früheren Staaten betrifft. Sie haben neulich auch im Zusammenhang mit dem 75. Geburtstag Deutschlands, Nachkriegsdeutschlands, sich sehr skeptisch über den Zustand der Demokratie geäußert und haben gesagt, wir sind an einer wirklich kritischen Stelle. Hat sich da zwischen 1990 und heute etwas geändert, wo man sagen würde, das Grundgesetz, das Verfassungsgericht können die Demokratie gar nicht mehr so schützen und garantieren, wie wir das immer angenommen haben?
Ja, ich hoffe schon, dass sie es können. Die Instrumente dafür sind auch da, würde ich sagen. Ja, trotzdem wird man sagen müssen, dass wir heute in einer ziemlich anderen Situation sind als 1990, vor allem noch in den 90er Jahren. Und das hängt eben tatsächlich mit dem Erstarken eines Rechtsradikalismus oder auch Rechtsextremismus zusammen, die ja einen nicht unerheblichen Teil der parlamentarischen Demokratie, auch der parlamentarischen Willensbildung eigentlich blockiert, ja, Stichwort Brandmauer, die meines Erachtens zu Recht besteht. Das impliziert aber umgekehrt, dass, was weiß ich, 20% oder nächstens in Ostdeutschland vielleicht 30% innerhalb eines Parlamentes nicht regierungsfähig sein sollen und dürfen. Das heißt, das erschwert die parlamentarische Willensbildung der anderen, der demokratischen Parteien, und das führt zu Dysfunktionalitäten. Die Ampel ist im Grunde das beste Beispiel dafür, ja. Und dann haben wir natürlich alles, was ja schon x-mal gesagt worden ist, eine Verschiebung der politischen Sprache, der Grenzen der politischen Sprache. Es gibt ganz eigentlich in der Form alte, neue Formen von Volksverhetzung und so fort. Und das war natürlich alles in den 90er Jahren so nicht der Fall. Damals hatte man Angst vor der PDS, ja, vom Linksextremismus,
die
roten Socken in Ostdeutschland. Und das hat sich nun fundamental geändert. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass das ist eine Aufgabe aller Demokraten, insbesondere auch der politischen Parteien, also der demokratischen Parteien. Wir schon über ausreichend Möglichkeiten verfügen, auch die Demokratie zu stärken. Aber das ist heute, glaube ich, eine sehr viel stärkere wirkliche Aufgabe, als das zu Zeiten war, wo die Demokratie dann doch als relativ selbstverständlich angenommen worden ist.
Dankeschön, Herr Wirsching. Also ein Grund zu feiern, 75 Jahre Grundgesetz, das habe ich verstanden. Ein Grund, etwas nachdenklich zu sein, was die Zukunft betrifft, und vielleicht eben ein Grund, auch nochmal über Verfassungspatriotismus in neuer Art nachzudenken. Danke sehr.
Danke Ihnen, Frau Weinfeld. Danke.
Das war die Tonspur in dieser Woche. In der kommenden Woche ist Christi Himmelfahrt, da machen wir eine kleine Pause, und in 2 Wochen sind wir dann wieder da. Bis dahin herzliche Grüße, Ihre Ursula Weidenfeld.